Das ist eine gute Frage Podcast.
Der Podcast zur Klimakrise
und zur Energierevolution
von Cornelia
und Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine gute Frage Podcast. Es wird dringend Zeit für eine neue Podcast-Folge und heute werden wir ein Thema behandeln, das uns noch die nächsten Jahre massiv beschäftigen wird. Ein Thema, mit dem Stimmung gemacht wird. Ein Thema, bei dem Lobbyistinnen und Lobbyisten gute Geschäfte wittern. Ein Thema, bei dem uns neue Abhängigkeiten drohen, mit dem wir sogar unsere Energiesicherheit und unsere Wirtschaft ruinieren können. Und ein Thema, an dem wir letztendlich nicht vorbeikommen, wenn wir die Energiewende erfolgreich abschließen und klimaneutral werden wollen.
Herzlich willkommen auch von mir. Und du machst es aber auch heute wieder spannend. Wir wurden mehrfach angesprochen, wann endlich eine neue Folge kommt. Es ist nicht immer ganz einfach im Alltag, die nötige Zeit zu finden, aber heute haben wir es mal wieder geschafft und wir freuen uns, dass ihr, unsere Fans, uns immer noch treu seid und uns anschubst. Und Volker wird auch immer regelmäßig bei Vorträgen auf dem Podcast angesprochen und ihm wird dann auch immer gesagt, dass er doch bitte seine Frau grüßen soll. Ganz lieben Dank an euch. So, aber worum geht es heute? Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Unsere neue Ministerin für Wirtschaft und Energie, Katharina Reiche, fordert einen Realitätscheck für die Energiewende. Und zu ihrer neuen Realität gehören Gaskraftwerke, um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Stichwort Dunkelflaute. Und die Strompreise sollen gesenkt werden. Frau Reiche will ganz schnell viele neue Gaskraftwerke bauen und auch langfristig Gaslieferverträge abschließen. Gaskraftwerke gelten ab sofort offenbar als die neue Wunderwaffe für die Energiewende. Außerdem müsse geklärt werden, ob der Zubau erneuerbarer Energien in den vergangenen Jahren ideal gewesen sei, sagt sie. Wenn man sich daran erinnert, wie die Union 2012 den Untergang der deutschen Solarindustrie in die Wege geleitet hat, lassen solche Aussagen aufhorchen.
Ja, wenn ich solche Aussagen höre, da frage ich mich schon, wo war denn Frau Reiche 2022, damals, als uns die Gaspreise regelrecht um die Ohren geflogen sind und uns beinahe die Energieversorgung zusammengebrochen ist? Das scheint irgendwie komplett an ihr vorbeigegangen zu sein. Anders lassen sich solche Aussagen nicht erklären. Wie kann man gerade jetzt, wo unsere Infrastruktur immer mehr im Fadenkreuz steht, so vehement auf die Hochrisikotechnologie Erdgas setzen?
Wobei Frau Reiche da ja nicht alleine ist. In den sozialen Netzwerken wird ja ständig behauptet, wir brauchen dringend eine Lösung für die Dunkelflaute und billigen Industriestrom.
Na, dann schauen wir doch mal, ob die Gaskraftwerke wirklich unsere Strompreise senken können. Kleiner Spoiler, warum müssen wir sie dann subventionieren? Brauchen wir sie, um die nächste Dunkelflaute wirklich zu überstehen? Und helfen sie uns dabei, unsere Klimaschutzziele einzuhalten?
Frau Reiche fordert keine Denkverbote. Mit neuen Technologien wie CCS ginge es auch mit mehr Gas und weniger Sonne und Wind.
Klar, keine Denkverbote. Frau Reich hat auch schon mal gefordert, ideologische Scheuklappen abzulegen. Ja, es ist immer das gleiche Muster. Ne? Ist die Wahrheit unbequem, dann werden erstmal die Kritikerinnen und Kritiker diskreditiert. Natürlich laufen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stets mit ideologischen Scheuklappen durch die Welt. Was denn auch sonst? Oh Mann, du, wir schauen nach, ob etwas Sinn ergibt und ob die Ziele am Ende auch erreichbar sind. Und wenn es dann nicht passt, dann kritisieren wir es halt. Und das ist dann auch vielleicht manchmal unbequem. Aber gut, dann reden wir doch heute auch mal ganz ideologiefrei in Anführungszeichen über CCS.
Es scheint so, dass einige der Argumente für Gaskraftwerke, die heute so im Raum stehen, auf recht wackeligen Füßen stehen. Gaskraftwerke werden bei der Energiewende am Ende sicherlich eine Rolle spielen, das ist ganz klar. Aber welche Rolle genau und das, was nun wissenschaftlich haltbar und nötig ist und was nicht, das werden wir heute besprechen. So, jetzt aber genug geteasert. Volker, erklär doch erstmal, welche Rolle Gaskraftwerke für unsere heutige Stromversorgung spielen.
Ja, super gerne. Am besten orten wir doch einfach mal ein, welchen Anteil Gaskraftwerke über die letzten Jahre gehabt haben und wie deren Bedeutung dann auch geschwankt hat. Und wenn ihr knallharte Zahlen und Fakten zur europäischen Stromversorgung finden wollt, dann müsst ihr einfach mal bei energycharts.info schauen. Das Internetportal wurde vom Kollegen Bruno Burger vom Fraunhofer ISE-Institut entwickelt. Ja, und da finden wir wirklich fast alle Zahlen, die wir brauchen, nicht nur von Deutschland, sogar schon von ganz Europa. Da könnt ihr dann auch gerne mal selber nachschauen und das nachvollziehen. Ja, und wenn wir uns den Anteil von Gaskraftwerken an der Stromversorgung anschauen, dann hat die in den letzten Jahren eine regelrechte Achterbahnfahrt vollzogen. Gehen wir mal zurück ins Jahr 2008. Da hatten Erdgaskraftwerke einen Anteil von 11,2% an der Nettostromerzeugung. Und dieser Anteil, der ist bis 2015 auf 5,3% ja regelrecht abgestürzt. Und ein paar Jahre später, 2020, da waren wir dann schon wieder bei 11,7%. Also schon erstaunlich, wie das da hoch und runter gegangen ist.
Naja, eigentlich ist es doch recht logisch. 2019 hat die Kohlekommission den Kohleausstieg bis 2038 empfohlen. Seitdem sind etliche Kohlekraftwerke vom Netz gegangen. Außerdem gab es ja auch noch den Kernenergieausstieg. Kein Wunder, dass dann wieder mehr Gaskraftwerke gebraucht wurden.
Das stimmt, aber erst für die Zeit nach 2020. Den Kohleausstieg, den hat man im Bundestag erst 2020 wirklich endgültig beschlossen und nennenswerte Mengen an Kohlekraftwerken, na, die sind dann 2021 erst stillgelegt worden. Den endgültigen Kernenergieausstieg hatten wir erst 2023 und das alles erklärt natürlich noch nicht den Rückgang der Gasverstromung bis zum Jahr 2015.
Aber 2015 war der Kohleausstieg noch kein echtes Thema, eher im Gegenteil. Der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat den Ausbau der Solar- und Windkraft massiv ausgebremst, damit die Energiekonzerne weiter Geschäfte mit fossilen Kraftwerken machen konnten. Für die Energiekonzerne waren Kohlekraftwerke interessanter als Gaskraftwerke. Gerade die Braunkohle konnte sie mit Unterstützung der Politik extrem billig in Deutschland abbaggern. Das Gas mussten sie hingegen importieren. Darum war die Kohlelobby in Deutschland auch viel stärker als die Gaslobby. Und der Politik ging es um Arbeitsplätze. Und in der Kohle konnte man sie verlieren und somit auch Wählerinnen und Wähler.
Auch eine gute Erklärung. Sicher sind das auch wichtige Gründe für die Entwicklung. Aber aus meiner Sicht ist der wesentliche Treiber der CO2-Preis, also der Preis für die CO2-Zertifikate. Alle großen Unternehmen, also auch Kraftwerksbetreiber, müssen sich im Rahmen des EU-Emissionshandels CO2-Zertifikate besorgen, wenn sie CO2 verursachen wollen. Die Idee ist dabei, durch einen Preis für CO2 soll der Ausstoß reduziert werden und der CO2-Zertifikatehandel soll dafür sorgen, dass die Reduktionen dann am Ende möglichst preiswert erfolgen. Dabei können dann Unternehmen, die einfacher und preiswerter CO2 reduzieren können als andere, dann mehr einsparen als gefordert und ihre zu hohen Einsparungen an andere verkaufen. Was am Anfang noch einigermaßen funktionierte, das wurde dann am Ende zum Rohrkrepierer, weil die EU viel zu viele Zertifikate auf den Markt geworfen hat. Und zwischen 2012 und 2017 lag darum dann der Preis für die CO2-Zertifikate bei deutlich unter 10 Euro pro Tonne CO2, also regelrecht am Boden.
10 Euro pro Tonne CO2, das ist praktisch nichts, wenn man bedenkt, dass die Klimafolgeschäden über 200 Euro pro Tonne CO2 betragen.
Ja, für den Klimaschutz sind solche Zertifikatspreise natürlich ein wirklich schlechter Witz. Wenn du praktisch nichts für CO2-Zertifikate ausgeben musst, sind Kohlekraftwerke natürlich irgendwann auch billiger als Gaskraftwerke. Erst 2018 stieg dann der Preis für CO2-Zertifikate wieder langsam an. Und dann gab es zunehmend auch wirtschaftliche Vorteile für Gaskraftwerke, warum natürlich deren Stromerzeugung gestiegen ist. Außerdem wurden immer mehr Erdgas-Blockheizkraftwerke von der Regierung gefördert. Das sind kleine Kombikraftwerke, die Wärme und Strom gleichzeitig produzieren. Und auch das sorgte dafür, dass es am Ende auch mehr Strom aus Gaskraftwerken gab.
Das heißt, es wurden alle Weichen in Richtung Gas gestellt. Es wurde sogar auch noch eine neue Erdgaspipeline nach Russland gebaut, Nord Stream 2. Trotz aller damals schon erkennbaren Risiken. Man hätte erkennen müssen, dass es keine gute Idee ist, sich bei der Energieversorgung zu großen Teilen von nur einem Land abhängig zu machen. Und 2022 kam dann die ach so große Überraschung, als Putin uns den Gashahn abgedreht hat.
Unglaublich. Ich verstehe heute noch nicht, wie wir so naiv in diese Krise schlittern konnten. Und zuvor haben wir auch noch einen Großteil unserer Gasspeicher an Russland verkauft. Und was hat Russland gemacht? Diese Speicher hat Putin 2021, also schon ein Jahr vor dem Angriff auf die Ukraine, systematisch leerlaufen lassen. Bei der damaligen deutschen Regierung hätten da schon alle Alarmglocken schrillen müssen. Als dann die Speicher leer waren und uns Putin nach Kriegsbeginn kein Gas mehr lieferte, na da war die Not groß und Robert Habeck, der musste sich verrenken und den berühmten Diener in Katar machen, um unsere Gasversorgung zu retten. Ja, und was mit den Gaspreisen passiert ist, das wissen wir alle, die sind in der Folge regelrecht explodiert.
Was ist in der Zeit eigentlich mit der Stromerzeugung aus Erdgas passiert? Trotz der CO2-Zertifikate wäre es doch viel billiger gewesen, wieder zur Stromerzeugung aus Kohle zurückzukehren.
Die Stromerzeugung aus Erdgas ist schon gesunken, aber nicht so dramatisch wie 2015, schon erstaunlich. Im Krisenjahr 2022, da hatte Erdgas immer noch einen Anteil von 9,3% an der Stromerzeugung in Deutschland.
Warum blieb der Anteil so hoch? Die Gaspreise hatten sich doch zeitweise mehr als verzehnfacht. Das kann sich doch gar nicht gerechnet haben.
Naja, wir hatten halt schon einige Kohlekraftwerke stillgelegt und außerdem sind genau in der Zeit auch noch zahlreiche Atomkraftwerke in Frankreich ausgefallen. Die hatte man in der Corona-Zeit nicht richtig gewartet und wir mussten trotz Gasmangel auch noch Strom für Frankreich produzieren. Ja, und in der Folge sind dann neben den Gaspreisen auch unsere Strompreise durch die Decke gegangen.
So viel zu der angeblich billigen und zuverlässigen Kernenergie. Und an den hohen Strompreisen ist doch auch die sogenannte Merit-Order schuld. Das bedeutet, das teuerste Kraftwerk bestimmt den Strompreis für alle.
Ja, richtig. Dann schauen wir uns doch mal an, wie die Merit-Order funktioniert. An der Strombörse bieten alle Kraftwerke Strom für einen bestimmten Preis an. Es wird dann geschaut, wie viele Kraftwerke gebraucht werden, um den Bedarf noch decken zu können. Und der Preis vom teuersten Kraftwerk, das gerade noch gebraucht wird, ist dann der Preis für alle, also das, was alle für ihren Strom bekommen. Und ohne Gaskraftwerke konnten wir die Versorgung halt einfach nicht sicherstellen. Gaskraftwerke, die nun das Gas für den 10-fachen Preis einkaufen mussten, bestimmten also den Strompreis für alle. Und in der Folge hat sich der jahresmittlere Börsenstrompreis 2022 im Vergleich zu 2020 ja fast verachtfacht. Irre.
Ja, krass. 8-mal so hoch. Das zeigt doch, wie riskant es ist, sich von Gaskraftwerken abhängig zu machen. Hätten wir im Jahr 2022 unsere Stromversorgung so aufgestellt, dass sie auch ohne Erdgasimporte funktioniert hätte, dann hätten wir zwar nach wie vor extrem hohe Gaspreise gehabt, aber die Strompreise wären nicht so in die Höhe geschnellt und wir wären viel besser durch die Gaskrise gekommen. Vor allem haben die hohen Strompreise auch den letzten Wahlkampf mit angeheizt und sie werden gerne bei dem Ausbau erneuerbarer Energien in die Schuhe geschoben und dass wir unbedingt zum Erhalt unserer Wirtschaft niedrige Strompreise brauchen. Dabei war der Grund ein fossiler Brennstoff, also Gas. Tja, und in der heutigen Zeit ist es absolut salonfähig, mit Fake-Behauptungen Wahlkampf zu machen oder eigene wirtschaftliche oder politische Interessen durchzusetzen. Jetzt sind die Gaspreise wieder gefallen und die Regierung will wieder munter weiter auf Erdgas setzen. Angeblich soll das jetzt irgendwie die Strompreise senken. Sind die Gaspreise nicht immer noch viel höher als vor dem Angriff von Russland auf die Ukraine?
Korrekt. Die Gaspreise waren 2024 2,5-mal so hoch wie 2019. 2020 waren sie sogar noch niedriger. Aber das Jahr würde ich nicht als Maßstab nehmen, weil wir dadurch die Corona-Pandemie eine Ausnahmesituation hatten.
Das gilt für den reinen Gaspreis, für die Industrie oder zum Heizen. Aber was kostet denn nun Strom aus Gaskraftwerken im Vergleich zu Solar- oder Windkraftanlagen? Bei den Strompreisen ist das Jammern ja derzeit immer noch ziemlich laut.
Preise für Strom aus Gaskraftwerken, gute Frage. Die Bandbreite, die du da in Studien dazu findest, die ist schon relativ hoch. Aber wir können doch einfach mal selber eine überschlägige Rechnung machen. Schauen wir uns mal, wie der Preis für Gaskraftwerke oder den Strom aus Gaskraftwerken zusammensetzt. Da müssen wir erstmal das Gas einkaufen, außerdem die CO2-Zertifikate. Dann muss das Kraftwerk und der Betrieb noch bezahlt werden und am Ende soll auch noch Gewinn hängen bleiben. Da gehen wir doch mal die verschiedenen Komponenten durch. Aktuelle Großhandelspreise für Erdgas findest du bei der Bundesnetzagentur und da liegen wir momentan im Mittel bei etwa 4 Cent pro Kilowattstunde. Ein Gaskraftwerk hat nun einen Wirkungsgrad ganz grob gerundet von 50%. Das heißt, man muss 2 Kilowattstunden Erdgas verbrennen, damit wir am Ende eine Kilowattstunde Strom rausbekommen. Das heißt, für eine Kilowattstunde Strom müssen wir also 2-mal Gas für 4, also für 8 Cent pro Kilowattstunde dann einkaufen. Dann musst du noch aktuell rund 3 Cent pro Kilowattstunde für CO2-Zertifikate ausgeben. Das sind dann schon mal in der Summe 11 Cent pro Kilowattstunde. Dann brauchst du noch für den Betrieb Kosten von etwa 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Das Kraftwerk muss auch noch bezahlt werden. Gehen wir mal von 1 Cent die Kilowattstunde aus, dass man dann umlegen muss. Dann sind wir in der Summe irgendwo bei 13 bis 14 Cent pro Kilowattstunde. Und dann kommen noch die gewünschten Gewinne der Unternehmen obendrauf.
Okay, das sind jetzt die Preise für Strom aus Gaskraftwerken. Da liegen wir also bei gut 14 Cent pro Kilowattstunde. Was kosten Solar- und Windstrom?
Ja, auch da kann man bei der Bundesnetzagentur schauen. Da gibt es Ausschreibungen für erneuerbare Energien. Große Solar- und Windkraftanlagen, die müssen sich an Ausschreibungen beteiligen, wenn sie eine gesetzliche EEG-Vergütung haben wollen. Bei großen Freiflächenphotovoltaikanlagen gab es Anfang 2025 bei der Ausschreibung im Mittel 4,66 Cent pro Kilowattstunde, bei großen Photovoltaikanlagen auf Dächern 9,1 Cent pro Kilowattstunde und bei Windkraftanlagen an Land 7 Cent pro Kilowattstunde.
Wow, 4 bis 9 Cent pro Kilowattstunde für neue Solaranlagen, 7 für Windkraft und 14 für Gaskraftwerke. Und schon sind wir wieder bei dem Thema, dass einige rumtönen, die Energiewende und der Ausbau erneuerbarer Energien würden unseren Strom teuer machen. Das Gegenteil ist doch der Fall. Strom aus Sonne und Wind sind deutlich billiger als Strom aus Gas. Aus der Kohle wollen wir wegen Klimaschutz aussteigen und weil inzwischen CO2-Zertifikate teuer geworden sind, ist Kohlestrom auch nicht wirklich billiger als Strom aus Erdgas. Immer wenn genug Sonne und Wind da ist, können wir im Vergleich zu fossilen Kraftwerken ordentlich Geld sparen. Wenn wir bei der Energiewende Kosten sparen wollen, müssen wir den Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft beschleunigen. Das ist doch für die Strompreise viel besser, als auf Gas zu setzen. Nun sagen aber einige, die Gaskraftwerke brauchen wir für die Versorgungssicherheit, also die Zeiten, in denen wenig Wind und Sonne da ist. Das ist auch das Hauptargument der Ministerin Reiche. Es geht also um die berüchtigten Dunkelflauten. In den Zeiten ist der Strompreis auch viel höher. Wäre das nun wirklich ein Einsatzgebiet für Gaskraftwerke?
Sehr bedingt. Natürlich gibt es einige Stunden, in denen sich Gaskraftwerke rechnen, aber das sind halt recht wenige Stunden im Jahr. Wenn du schaust, in wie vielen Stunden im Jahr der Strompreis über 14 Cent pro Kilowattstunde lag, also den Preis, den Gaskraftwerke eigentlich brauchen, dann waren das 2024 gerade mal 500 Stunden im Jahr. Ein bisschen mehr, aber 500 Stunden im Jahr, das ist nicht wirklich viel.
Interessant. Wenn der Strompreis mal wieder spürbar ansteigt, dann verkünden einige immer laut, dass unser Strom völlig unbezahlbar wird. Letztendlich kommt es doch darauf an, wie lange der Strompreis hoch ist. Und so wahnsinnig viele Stunden sind das ja nicht. Für Gaskraftwerke klingt das doch erstmal nach einem sinnvollen Plan. Wir bauen Gaskraftwerke, die in der Dunkelflaute anspringen, also genau dann, wenn der Preis für sie hoch genug ist. Und die Gaskraftwerke sorgen dann dafür, dass in den Zeiten auch bei einem Kohleausstieg die Versorgung sicher bleibt. Aber sag mal, du hast ja vorhin gesagt, die 500 Stunden, das ist ja recht wenig. Also damit kann ja kein Gaskraftwerk wirtschaftlich arbeiten, oder?
Volltreffer. Na, wie viele Stunden hat ein Jahr? 8.760 Stunden, also deutlich mehr. Grundlastkraftwerke wie Braunkohle oder Atomkraftwerke, die laufen um die 7.000 Stunden. Und im Vergleich dazu sind dann 500 Stunden schon ziemlich wenig. Normalerweise kalkuliert man bei Gaskraftwerken auch deutlich mehr, weniger als bei den Grundlastkraftwerken, aber das sollten schon deutlich mehr als 500 Stunden sein. Und der Haken ist, wenn die Gaskraftwerke so wenige Stunden im Jahr laufen, dann werden sie am Ende halt noch teurer. Du kannst ja die Kosten für den Bau der Kraftwerke und den Betrieb auf viel weniger Betriebsstunden umlegen und weil sie teurer sind, sind sie dann noch weniger stundenrentabel. Man muss dann mehr Kosten umlegen, wo sie noch teurer werden und dann hat man einfach einen totalen Teufelskreis.
Aber wenn die Wirtschaftlichkeit der Gaskraftwerke auf so wackeligen Beinen steht, findet sich dann überhaupt jemand, der neue Gaskraftwerke bauen will? Sicher nicht, sonst würden wir doch jetzt nicht so intensiv über neue Subventionen diskutieren.
Naja, Investorinnen und Investoren können auch rechnen und kein Mensch weiß ja wirklich, wie sich der Markt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Das heißt, diese 500 Stunden, die sind ja eine Momentaufnahme, die wir jetzt hier entsprechend besprochen haben. Und das hängt natürlich davon ab, machen wir eine schnelle Energiewende, kommt viel Elektromobilität, machen wir E-Fuels, all das hat natürlich Einflüsse auf die Auslastung von Kraftwerken und da kannst du noch nicht mit planen. Das heißt, ein Kraftwerk zu bauen, ohne irgendwie eine Sicherheit zu haben, wie oft es zum Einsatz kommt und ob sich jemals rechnet, naja, also wenn ich Investor wäre, dann würde ich um die Finanzierung von Gaskraftwerken einen richtig großen Bogen machen.
Verständlich. Weil die Regierung ständig rumeiert und keine klare Linie vorgibt, bleibt der Energiemarkt ziemlich unsicher. Das ist Gift für klare Investitionsentscheidungen. Aber wie sollen die Gaskraftwerke dann bezahlt werden? Da kommt dann wohl wieder der Staat ins Spiel.
Richtig. Das Rumeiern, das wird für uns alle am Ende richtig teuer. Das heißt, der Staat muss da tief in die Tasche greifen. Ja, und wenn der Staat die Gaskraftwerke quasi verschenkt und den Betrieb auch noch bezahlt, na dann hast du planbare Kosten bei der Stromerzeugung, denn du musst ja nur die Kosten noch für die Gasbeschaffung und den CO2-Preis einkalkulieren, egal wie lange das Kraftwerk läuft. Und dann kannst du immer das Gaskraftwerk anwerfen, wenn die Kosten dann auch in dem Bereich sind, den du brauchst. Das heißt, das Risiko bleibt dann deutlich kleiner.
Wenn der Staat die Kraftwerke verschenkt und auch noch den Betrieb bezahlt, kann er sie doch auch gleich selbst behalten. Denn dann würden wenigstens die Gewinne eingestrichen werden.
Das ist doch die Idee von unserem Staat. Die Gewinne, die machen dann die großen Unternehmen. Ja, und das Risiko, das tragen wir alle. Ja, und die Idee sind ja auch Ausschreibungen. Also der Staat soll nicht die Kraftwerke komplett verschenken. Das heißt, das Ziel ist, dass der Staat nicht alle Kosten tragen muss. Aber so oder so wird es teuer werden für den Staat. Ich rede auch immer nur von dem Staat, als wäre das irgendwas Fremdes, irgendwas ein Individuum, mit dem wir gar nichts zu tun haben. Die ganzen Subventionen, die müssen wir Bürgerinnen und Bürger doch durch Steuern zahlen. Das ist also unser aller Geld, über das wir hier reden. Also nochmal, es wird teuer und zwar für uns alle.
Irgendwie habe ich ein Problem damit. Wir, die Bürgerinnen und Bürger, übernehmen einen großen Teil des Risikos für Gaskraftwerke, indem wir kräftig Steuergelder reinbuttern und die Gewinne bleiben dann bei den Energiekonzernen hängen. Gewinne, die wir dann auch noch über unsere Stromrechnung bezahlen. Wir sind doch dann mal wieder die Dummen und zahlen doppelt.
Tja, was würde die Regierung jetzt sagen? Hey, du kannst dich doch auch bei den Ausschreibungen bewerben und dein eigenes Gaskraftwerk bauen.
Witzbold. Da wird man wohl nachweisen müssen, dass man schon mal Gaskraftwerke gebaut hat oder es sonst irgendwie hinbekommt. Außerdem wird man noch zig Millionen an eigenem Geld mitbringen müssen. Also alle Kleine sind da schon mal raus und die Großen bekommen mal wieder das dicke Geld zugeschoben. Wenn ich sowas höre, dann könnte ich in die Tischkante beißen. Aber wie viele Gaskraftwerke sind denn das jetzt? Über wie viele reden wir denn da?
Katharina Reiche von der CDU, also unsere Wirtschaftsministerin, die will jetzt aktuell 20 Gigawatt subventionieren.
20 Gigawatt, kannst du das mal ein bisschen greifbarer einordnen?
Na, dann nehmen wir als Vergleich doch einfach mal ein Atomkraftwerk. Ein Block von einem einzigen Atomkraftwerk hat eine Leistung von so einem guten Gigawatt. Also im Vergleich dazu sind 20 Gigawatt schon ordentlich. Dann blicken wir doch einfach mal auf die Leistungsspitze im Winter. Na, da liegen wir bei gut 70 Gigawatt in etwa.
Nun sind Gaskraftwerke ja nicht nötig für die gesamten 70 Gigawatt, sondern sollen ja nur die Versorgungssicherheit bringen, also in der Dunkelflaute einspringen, wenn wir keinen oder wenig Strom aus Solar- und Windkraft haben. Von welchen Größenordnungen reden wir denn da dann?
Naja, in der Dunkelflaute stehen wir ja nicht blank da. Wir haben da noch die Wasserkraft und die Biomasse, die also auch als Grundlast durchlaufen können. Die haben zusammen auch schon mal so ungefähr 15 Gigawatt. Ein bisschen Wind und Sonne gibt es natürlich auch immer, aber setzen wir die einfach mal auf Null, weil wir ja eine fürchterlich schreckliche Dunkelflaute haben. Und dann gibt es aber trotzdem noch weitere Kraftwerke, nämlich die bestehenden 37 Gigawatt an Gaskraftwerken, die wir schon haben. Und dann haben wir auch noch 31 Gigawatt an Kohlekraftwerken. Das heißt, momentan reicht das eigentlich schon völlig. Und da sollen jetzt noch neue Gaskraftwerke mit 20 Gigawatt obendrauf kommen.
Okay, das sind spannende Zahlen. Wenn wir alles, was wir haben, zusammenzählen, also das, was im Winter sicher da ist, und die 20 Gigawatt an geplanten Gaskraftwerken dazu packen, dann sind wir schon bei gut 100 Gigawatt. Und wo, sagtest du, liegt der Stromverbrauch im Winter? Bei gut 70 Gigawatt? Selbst wenn dann noch ganz schnell viele Elektroautos und Wärmepumpen dazukommen, in den nächsten Jahren brauchen wir sicher noch nicht so viel.
Na, niemand in der CDU oder der CSU beabsichtigt, ganz schnell viele Elektroautos und Wärmepumpen dazu zu bauen. Wie kommst du da drauf?
Ist das der Realitätscheck, von dem Frau Reiche spricht? Wie kommt die CDU überhaupt auf die Idee, so viele Gaskraftwerke subventionieren zu müssen? Klingt somit nicht wirklich nach einem schlüssigen Konzept.
Bevor wir von einigen wieder als linksgrün versifft abgestempelt werden, muss man fairerweise dazu sagen, dass auch Robert Habeck Gaskraftwerke subventionieren wollte. Und anfangs sogar mehr als Frau Reiche. Das heißt, da waren von 25 Gigawatt die Rede. Und das sollte dann am Ende sogar bis zu 40 Milliarden Euro an Subventionen kosten. Dann wurde das zusammengestrichen auf etwa 10 Gigawatt. Ja, und nun sind es bei Frau Reiche wieder 20. Mit dem Sondervermögen hätte die Regierung zumindest ausreichend Geld für die nötigen Subventionen. Ja, das hat Robert Habeck am Ende gefehlt und darum wurde der Subventionsplan für Gaskraftwerke bei der Ampel beerdigt, also erstmal auf Eis gelegt.
Anders als Katharina Reiche von der CDU traue ich Robert Habeck aber schon zu, dass er sich bei seinen Entscheidungen nicht zu sehr von Lobbygruppen leiten lässt. Frau Reiche hat vor ihrem Ministerinnenamt unter anderem für den Energiedienstleister Westenergie gearbeitet, eine Tochter des Energiekonzerns E.ON, der einen großen Teil seines Geldes mit Erdgas verdient. Und sie war beim VKU tätig, dem Verband der kommunalen Unternehmen, also den Stadtwerken, von denen einige in den letzten Jahren dummerweise richtig viel Geld in die Erdgasinfrastruktur investiert haben. Die haben natürlich kein Interesse an einem schnellen Abschied von Erdgas. Aber wenn der Bau von neuen Gaskraftwerken parteiübergreifend Konsens ist, dann muss ja doch irgendetwas trotzdem dran sein, und irgendwas für die Gaskraftwerke sprechen.
Ja, das ist durchaus richtig. Wie wir schon gesagt haben, kurzfristig brauchen wir die neuen Gaskraftwerke definitiv nicht. Aber der Bau der Gaskraftwerke dauert ja ein paar Jahre und irgendwann, ja, da wollen wir auch aus der Kohle aussteigen. Robert Habeck wollte den Kohleausstieg eher früher als später erreichen und dann ist es schon sinnvoll, rechtzeitig darüber nachzudenken, ob das überhaupt geht und wie wir die Kohlekraftwerke dann noch am Ende ersetzen können.
Das klingt ja fast so, als würdest du den Bau der Gaskraftwerke doch begrüßen.
Nein. Wenn du auf Pump zig Milliarden Euro verballerst, dann sollte der Plan auch gut durchdacht sein und das Geld auch sinnvoll angelegt sein. Da habe ich, aber nicht nur ich, sondern auch andere Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft berechtigte Zweifel. Aber am Ende werden wir schon Gaskraftwerke brauchen, allerdings nur völlig anders, als die Regierung das nun machen möchte.
Jetzt wird es kompliziert. Ich glaube, das müssen wir doch nochmal aufdröseln. Lass uns doch mal ein Pro und ein Contra machen. Was spricht für die Gaskraftwerke? Also was ist Pro? Wo soll am Ende das Gas für die Gaskraftwerke herkommen? Und was spricht dagegen? Also was ist Contra? Und wenn man am Ende der Energiewende, wie du sagst, doch nicht an Gaskraftwerken vorbeikommt, wann, wie und wo soll man die nun bauen?
Okay, klingt nach Struktur.
Dann besprechen wir es doch mal in dieser Reihenfolge. Was spricht für die Gaskraftwerke, also pro? Den Kohleausstieg hattest du genannt. Wenn man die Kohlekraftwerke komplett abschalten will, braucht man Ersatz, genau für die Wochen, in denen wenig Wind und Sonne da sind. Die Wochen, in denen heute noch Kohlekraftwerke fleißig Strom produzieren.
Ja, richtig. Selbst wenn du Windkraft- und Solaranlagen kräftig zubaust, wird es immer ein paar wenige Wochen im Jahr geben, in denen wir viel zu wenig Strom haben. Dafür brauchen wir am Ende wirklich Backup-Kraftwerke und das werden am Ende Gaskraftwerke sein. Da sind sich eigentlich fast alle einig.
Gut. Aus Klimaschutzgründen sollten wir ja auch schnell aus der Kohle aussteigen. Alle Klimaschutzorganisationen, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, du ja auch, haben sich vor einigen Jahren für den schnellen Kohleausstieg stark gemacht. Kohlekraftwerke sind die schmutzigste Art der Stromerzeugung. Kohlekraftwerke verursachen pro Kilowattstunde am meisten Kohlendioxid. Die sollten wir doch auch wirklich schnell abschalten, oder?
Ja, die Situation ist heute halt eine andere. Wir haben eine geopolitische Weltlage, die sich komplett von der von vor wenigen Jahren unterscheidet. Die Gasversorgung ist heute eine ganz andere als noch vor wenigen Jahren. Und die Frage ist dann schon, kommt mit den Gaskraftwerken, so wie sie heute geplant sind, etwas Besseres nach? Und wenn wir den Klimaschutz betrachten, dann haben Gaskraftwerke einen ganz anderen Nachteil. Das sind die Methanverluste. In der deutschen Klimabilanz wird nur auf das Kohlendioxid bei der Verbrennung von Erdgas oder Kohle geschaut. Dabei schneidet Erdgas natürlich deutlich besser ab, da kommt etwa halb so viel CO2 raus wie bei der Kohle. Aber wenn du die Methanverluste in die Betrachtung mit einbeziehst, ja, dann ist der Klimavorteil von Erdgas gar nicht mehr ganz so eindeutig.
Im Ernst? Die Methanverluste sind da nicht mit einbezogen?
Nein. Zumindest mal nicht die, die außerhalb Deutschlands entstehen, und fast unser gesamtes Gas stammt aus dem Ausland. Und gelangt Methan, also Methan ist ja praktisch Erdgas, also unverbranntes Erdgas in die Atmosphäre, dann ist das ein echter Klimakiller. Ein Kilogramm Methan erzeugt in der Atmosphäre in 20 Jahren so viele Klimaschäden wie 84 Kilogramm Kohlendioxid. Bei uns kommt zunehmend Fracking-Gas aus den USA zum Einsatz und das ist bezüglich der Methanemissionen besonders schlecht. Beim Fracking werden Risse in den Untergrund gesprengt, um fein verteiltes Gas erschließen zu können. Dabei entweicht aber immer unverbranntes Methan. Das Erdgas wird dann verflüssigt und Flüssiggas wird mit Schiffen zu uns transportiert. Auch dabei gibt es Methanverluste. Die genauen Methanverluste, die sind gar nicht bekannt. Sicher ist, dass in den letzten Jahren die Methankonzentration in der Atmosphäre, also das, was wirklich messbar in der Atmosphäre landet, dass das sehr stark ansteigt. Sicher hat das Fracking einen großen Anteil daran und diese Entwicklung, die finde ich wirklich besorgniserregend. Es gibt Studien aus den USA, die kommen zu dem Schluss, dass es aus Klimaschutzsicht im Extremfall besser ist, Kohlekraftwerke weiter zu betreiben als Erdgaskraftwerke mit Frackinggas. In vielen Fällen haben Gaskraftwerke vielleicht noch leicht die Nase vorne, aber halt nicht mehr um Längen, so wie es früher kommuniziert wurde.
Aber die Menge an gesundheitsschädlichen Abgasen wie Feinstaub oder auch Quecksilber sind bei Kohlekraftwerken doch deutlich höher als bei Gaskraftwerken. Selbst wenn Gaskraftwerke bei den Treibhausgasemissionen nicht um Größenordnungen besser sind als Kohlekraftwerke, würde das doch weiterhin für einen Kohleausstieg sprechen.
Natürlich brauchen wir einen schnellen Kohleausstieg. Die Frage ist aber, worin steigen wir ein? Gaskraftwerke werden in der Regel für 25 bis 30 Jahre geplant. Und wenn wir jetzt neue Gaskraftwerke planen und die dann vielleicht im Jahr 2030 am Start sind, na, dann werden die bis 2055 oder gar 2060 laufen. Solange darfst du in Deutschland gar kein Erdgas mehr verbrennen. 2045 müssen wir gesetzlich klimaneutral sein. Wie soll das funktionieren? Genau darüber wird aus meiner Sicht nicht ernsthaft nachgedacht. Da werden nur Nebelkerzen gezündet. Einen echten, ernst gemeinten Plan gibt es aus meiner Sicht nicht. Und wenn wir den Plan nicht haben, werden wir mit den neuen Gaskraftwerken entweder alle Klimaschutzziele reißen oder noch schlimmer, der Betrieb ist irgendwann verfassungswidrig. Schließlich gibt es den Beschluss des Verfassungsgerichts zum Klimaschutz und die Dinger müssen dann stillgelegt werden. Und bis dahin haben wir wahnsinnig viel Geld verbrannt und das fehlt dann an anderer Stelle für den Klimaschutz.
Dass momentan gar nicht über einen Erdgasausstieg nachgedacht wird, kann man auch daran erkennen, dass in Deutschland munter weiter nach Erdgas gebohrt werden soll. Wir haben Projekte in der Nordsee vor Borkum, in Niedersachsen oder in Bayern im Landkreis Landsberg am Lech. Weitere Projekte sind noch in der Diskussion. Das klingt nicht nach einem schnellen Ende beim Erdgas. Aber es beruhigt ein Argument von vorhin, dass wir uns durch Gasbenutzung so abhängig machen. Dein Argument ist ausgehebelt, wenn man sagen kann, aber wir haben doch demnächst eigenes Erdgas.
Na, eigenes Erdgas ist gut. Derzeit werden nur 5% des deutschen Erdgases in Deutschland gefördert. Ja, und die neuen Projekte, die können das auch nicht wirklich steigern.
Wieso? Die Erdgasbranche diskutiert auch schon bereits über Fracking im großen Stil in Deutschland. Das soll ganz andere Dimensionen erreichen.
Auch damit könnten wir uns nicht über Jahre selbst versorgen. Das dürfte die Gasimporte auch nur minimal senken. Aber dafür hätten wir dann die ganze Fracking-Umweltsauerei, wie sie in den USA stattfindet, auch bei uns. Und Fracking-Bohrungen, naja, die lösen auch mal gerne Mikroerdbeben aus, die dann auch gerne mal Schäden an Häusern verursachen. Da haben wir auch schon Negativbeispiele hier in Europa. Wir hatten zum Beispiel vor einigen Jahren eine Geothermiebohrung, wo man also Erdwärme anzapfen wollte, in Basel. Da gab es dann viele Risse an Häusern, die Menschen sind auf die Barrikaden gegangen, das Projekt wurde eingestellt. Naja, im dünn besiedelten USA, da kannst du das vielleicht machen. Aber in Deutschland, da werden zahlreiche Menschen einfach überall auf die Barrikaden gehen. Wirklich nennenswerte Mengen an Erdgas werden wir so nicht erschließen können.
Vielleicht sollen die Bohrungen in Deutschland auch einfach nur beruhigen. Schließlich sind wir nach wie vor mit den Gasimporten von wenigen Ländern abhängig. Die enormen Risiken, die damit verbunden sind, hattest du ja in deinem neuesten YouTube-Video thematisiert.
Gut, dass du es ansprichst. Das Video hat durchaus einen wunden Punkt getroffen. Es wurde wahnsinnig gut geklickt und es wurde auch richtig viel kommentiert, durchaus auch kontrovers. Ja, 2022 ist unsere Energieversorgung fast zusammengebrochen, weil Putin den Gashahn abgedreht hat. Auch einige wollen das hier in Deutschland zwar immer noch nicht wahrhaben, aber es war so und es kommt fast die Hälfte des Erdgases jetzt aus Norwegen, über wenige Pipelines in der Nordsee. Die Russen, die üben ja schon mal in der Ostsee, wie man ein Unterseekabel durchtrennt und im Gegensatz zu Gaspipelines lassen sich diese ja noch relativ schnell reparieren. Das heißt, für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis das auch in der Nordsee mit den Gaspipelines passiert. Ja, und dann ist spannend, was hier in Deutschland wieder los ist.
Wenn uns die Hälfte der Erdgaslieferungen auf einen Schlag wegbrechen, durch so einen Anschlag, haben wir doch die gleiche Situation wieder wie 2022. Die Gaspreise werden explodieren und wenn Gaskraftwerke ausgebaut werden und unverzichtbar sind, werden dann wegen dem Merit-Order-Effekt auch die Strompreise wieder durch die Decke gehen. Sag mal, wird unsere Regierung in der Frage der Gasabhängigkeit nie schlau? Erst hat Altmaier uns mit Nord Stream 2 in die Abhängigkeit von Russland gebracht und nun machen wir den gleichen Fehler wieder, indem wir auf Gaskraftwerke setzen. Nur jetzt sind wir von Norwegen abhängig und müssen hoffen, dass Russland die Pipelines in Ruhe lässt. Die Alternative zu norwegischem Gas ist langfristig Flüssiggas aus den USA. Dann sind wir von Donald Trump abhängig. Das sind doch alles keine Alternativen, das ist einfach nur zum Kopfschütteln. Aber sag mal, die Kraftwerke sollen doch auch H2-ready sein und auch mit Wasserstoff laufen können. Wäre das nicht eine Alternative?
Ja, das ist auch nur eine Nebelkerze. Wir brauchen in Deutschland ja heute schon richtig viel Wasserstoff für die Industrie. Und woraus wird das hergestellt? Aus Erdgas. Der sogenannte graue Wasserstoff, der macht uns noch abhängiger von Erdgas und verursacht noch mehr CO2, als wenn wir direkt Erdgas verbrennen. Also das schadet uns mehr, als dass es uns nützt. Wenn, dann müsste man grünen Wasserstoff verwenden und den gibt es in Deutschland noch gar nicht. Also darüber brauchen wir heute gar nicht zu reden.
Frau Reicher hat auch CCS ins Spiel gebracht. Da soll dann das Kohlendioxid bei der Verbrennung von Erdgas in Gaskraftwerken aufgefangen und in Endlagern unter der Erde verpresst werden. Oder wenn wir Wasserstoff statt Erdgas verbrennen, dann also das CO2, das bei der Wasserstofferzeugung aus Erdgas entsteht.
Na, wieder mal so eine super Idee. Also erstmal kannst du gar nicht alles CO2 auffangen. Also ganz klimaneutral wirst du so nie. Und derzeit gibt es auch noch gar keine CO2-Endlager. Zumindest mal nicht in Deutschland. In Norwegen, da laufen zwar Versuche, aber so richtig konkrete Pläne, wie wir dann unser CO2 nach Norwegen bekommen, die gibt es noch gar nicht. Es sind einzelne CO2-Pipelines im Gespräch, aber das ist doch Irrsinn und kostet am Ende jede Menge. Da kannst du mal vielleicht noch mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde oder mehr für veranschlagen.
Wieso sagst du 5 Cent pro Kilowattstunde oder mehr? Dazu muss es doch genaue Studien geben.
Naja, Studien geben auch immer eine große Bandbreite an und da CCS noch gar nicht im großen Umfang realisiert wurde, da gibt es halt auch noch keine Erfahrungswerte. Außerdem musst du die Kosten für das CCS genauso wie die Kosten für das Kraftwerk auf die vom Gaskraftwerk erzeugten Kilowattstunden umlegen. Die meisten Studien für CCS gehen davon aus, dass die Kraftwerke dann viel, viel länger laufen als das, was wir vorhin diskutiert haben. Hast du nur wenige Betriebsstunden in der Dunkelflaute, dann gehen auch die Kosten für CCS durch die Decke. Und wenn du CCS willst, musst du eigentlich zwangsweise beim Ausbau der Solar- und Windenergie am Ende auch auf die Bremse treten.
Na super, ich sehe schon, für die Solar- und Windenergie und echten Klimaschutz sieht es nicht wirklich gut aus. Aber immerhin würden durch das CCS die CO2-Zertifikate wegfallen. Die liegen momentan immerhin bei 3 Cent pro Kilowattstunde.
Na, eigentlich auch nicht im vollen Umfang, da wir ja nicht alles CO2 auffangen können. Und die Methanverluste, die bleiben auch und die sind ja nach wie vor aus der Rechnung raus. Die sind gar nicht drin. Ein irre hoher Aufwand. Wir haben hohe Kosten und am Ende nur eine überschaubare Einsparung bei den Treibhausgasen, also ein völliger Irrweg. Und darum wird das so auch nie kommen. Bei den Kohlekraftwerken, da hat man vor vielen Jahren doch auch mal CCS versprochen. Also das Abtrennen und Endlagern von CO2. Und was ist daraus geworden? Nix, weil es sich nicht gerechnet hat. Es gab viele Fördermillionen vom Bund für Versuchsanlagen, zum Beispiel im Kraftwerk Schwarze Pumpe in Brandenburg. Und dann, ja, dann ist alles still und heimlich wieder in der Versenkung verschwunden.
Tja, da sind wir wieder an dem Punkt, wo der Staat den großen Energiekonzernen immer die Millionen zuschiebt. Aber die Unternehmen mal wirklich in die Pflicht nehmen, wenn es um Klimaschutz geht, darauf kann man ewig warten. Gut, dann streichen wir mal das CCS, dann bliebe am Ende doch nur noch der grüne Wasserstoff. Der wird aus Wasser mit Hilfe von Solar- und Windstrom völlig klimaneutral hergestellt.
Ja, aber das Problem dabei ist, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, den gibt es praktisch nicht oder wenn dann nur in homöopathischen Dosen.
Meinst du nicht, dass sich das bald ändert? Alle Welt redet doch vom grünen Wasserstoff.
Warum sollte sich das ändern? Grüner Wasserstoff ist heute noch 5-mal so teuer wie Erdgas. 5-mal, also die ganzen Kosten, die wir vorhin berechnet haben, die kannst du mal 5 nehmen. Das ist absurd. Da kann jeder auch nachschauen, das habe ich jetzt nicht erfunden. Da brauchst du nur den Wasserstoffindex Hydrex an der europäischen Energiebörse EEX anschauen und dann siehst du, was ich meine. Ich meine, wer soll das bezahlen? Wasserstoffprojekte gibt es immer nur dann, wenn es üppige Fördermillionen vom Staat gibt. Ansonsten gibt es da gar keinen Business Case dafür.
Aber Wasserstoff soll doch mit der Zeit immer billiger werden. Zumindest hört man das in den Berichten und Interviews immer so. An der Stelle wird auch immer gesagt, die Photovoltaik war am Anfang auch sehr teuer und heute ist sie die billigste Technologie zur Stromerzeugung. Daran hat damals auch fast niemand geglaubt.
Ja doch, ich habe vor 20 Jahren auch Publikationen dazu gemacht. Aber beim Wasserstoff wird vieles anders sein. Bei der Photovoltaik war man ganz am Anfang in den 50er Jahren bei Zellwirkungsgraden von so rund 5%. Heute schafft man schon in der Serie 27. Der Wirkungsgrad wurde mehr als verfünffacht. Solche Verbesserungen sind beim Wasserstoff physikalisch gar nicht möglich. Da sind wir heute schon bei viel höheren Wirkungsgraden. Und viele Kostenblöcke kannst du beim Wasserstoff kaum beeinflussen. Du brauchst erstmal Wasser, und zwar richtig viel Süßwasser, Solar- und Windstrom. Und beides wird in den nächsten Jahren kaum preiswerter werden. Auch der Transport von Wasserstoff wird teuer bleiben. Es ist ein leichtes, schlecht transportierbares Gas. Das ist Physik, die kannst du nicht ändern. Und bei der Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff, ja, da kannst du noch ein bisschen was rausholen, sicherlich, da geht noch was. Aktuelle Studien wie der Abschlussbericht vom Forschungsprojekt HYPART vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI gehen davon aus, dass sich der Preis für grünen Wasserstoff bis 2050 etwa halbieren wird. Aber dann sind wir immer noch 2,5-mal so teuer wie Erdgas heute.
Okay, wir waren ja eigentlich dabei, die Pro-Argumente für Gaskraftwerke zu besprechen. So richtig viel Pro war da aber jetzt bisher nicht dabei. Das meiste fiel eher in die Kategorie Contra. Dann probieren wir es doch mal mit einem anderen Pro-Argument aus. Es wird doch immer gesagt, Gaskraftwerke seien viel besser regelbar als Kohlekraftwerke und darum als Backup für erneuerbare Energien viel besser geeignet.
Ja, an dem Punkt ist durchaus was dran. Aber wir reden ja hier über Flexibilität und die kannst du auch in einigen Teilen anders lösen.
Und wie?
Batterien sind eine spannende Lösung und die sind gerade ganz stark im Kommen. Die Preise sind radikal gefallen und da wird richtig viel passieren in den nächsten Jahren. Die Batterien, die können dann auch relativ schnell für 2, 3 oder gar 4 Stunden einspringen und zwar viel schneller als Gaskraftwerke. Und wenn du dann einige Stunden mit Batterien überbrücken kannst, ja, dann hast du auch alle Zeit der Welt, um einige Kohlekraftwerke hochzufahren. Bei den Kohlekraftwerken hat man in den letzten Jahren auch einiges in Richtung Flexibilisierung unternommen. Ja, schick ist das alles nicht, aber da geht durchaus was.
Wie schnell kannst du denn eigentlich ein Gaskraftwerk regeln?
Ja, Gaskraftwerk ist nicht gleich Gaskraftwerk, auch da gibt es verschiedene Ausführungen. Aber bei den schnellen Turbinen, ja, da kannst du die Anlage durchaus in 15 Minuten hochfahren.
Das ist dann aber doch deutlich flotter als beim Kohlekraftwerk. Dann haben wir zumindest hier am Ende doch ein Pro-Argument für die Gaskraftwerke. Dann gehen wir mal zu den Kontra-Argumente. Eine ganze Palette hatten wir ja schon besprochen. Was ist denn aus deiner Sicht noch ein ganz großes Kontra-Argument?
Ganz klar das fehlende Zukunftskonzept. Wenn wir jetzt Erdgaskraftwerke bauen wollen, die dann vielleicht 2030 oder weil wir in Deutschland sind, wo ja alles viel länger dauert, auch 2032 oder 2035 fertig werden, dann dürfen diese noch maximal bis 2045 Erdgas verbrennen. Das heißt, wir müssen sie vorzeitig stilllegen oder dann mit grünem Wasserstoff betreiben.
Gerade gebaute, hochsubventionierte Gaskraftwerke wieder stilllegen? Das kann auch nicht sein. Das wäre doch absurd. Also müssen sie doch dann irgendwann mit grünem Wasserstoff laufen.
Ja, das wird zumindest versprochen, aber ich glaube, da würde ich bei vielen Gaskraftwerken ein großes Fragezeichen dran machen.
Aber es gibt doch H2-Ready-Kraftwerke, die sowohl mit Erdgas als auch mit Wasserstoff laufen können. Siemens hat doch spezielle Turbinen im Angebot.
Ja, ganz klar. Und dann legt man 2045 einfach einen großen Schalter um und alles ist im grünen Bereich. Nee, ganz so einfach ist es halt nicht. Wasserstoff ist ein leichtes Gas, das eine ganz andere Dichte und einen ganz anderen Brennwert hat als Erdgas. Da musst du schon erstmal einiges am Kraftwerk dann auch noch für ordentliches Geld umrüsten, auch wenn es H2-Ready ist. Und dann haben wir natürlich noch nicht die Frage geklärt, wo kommt denn der Wasserstoff her und wie kommt der dann zum Kraftwerk?
Im Moment entsteht doch gerade ein neues Wasserstoffkernnetz, das ja auch kräftig subventioniert wird.
Naja, für Gaskraftwerke brauchst du ja verschiedene Dinge. Du brauchst erstmal, weil du es ja heute betreiben willst, einen Standort mit einem Anschluss ans Erdgasnetz. Dann brauchst du den zweiten Anschluss ans Wasserstoffkernnetz, weil du es ja umrüsten möchtest. Einen Stromanschluss, wo ordentlich Wumms dahinter ist und Kühlwasser brauchst du auch noch. Und dann sollten die Kraftwerke auch noch dastehen, wo der Strom gebraucht wird, damit er nicht so weit transportiert werden muss. Viel einfacher wäre es, Gaskraftwerke einfach nur da zu bauen, wo künftig dann auch sicher ein Wasserstoffanschluss liegen wird.
Einige Erdgasleitungen sollen doch später auf Wasserstoffleitungen umgestellt werden. Das ist zumindest bei den aktuellen Planungen des Wasserstoffkernnetzes vorgesehen.
Ja, aber dann musst du die Leitungsumstellung auch gleichzeitig für alle angeschlossenen Kraftwerke machen. Das heißt, die müsstest du dann gleichzeitig auf Wasserstoff umrüsten. Ja, das ist auch nicht an einem Wochenende erledigt. Das heißt, das ist alles machbar, aber eine enorme Herausforderung. Und über allem thront dann ja auch noch die Hoffnung, dass das Wasserstoffkernnetz auch zeitnah so umgesetzt wird, wie wir das jetzt besprochen haben.
Was könnte dagegen sprechen?
Na, der fehlende Wasserstoff. Ich meine, wenn du eine Leitung und die Gaskraftwerke auf Wasserstoff umstellst, aber dann gar nicht genug Wasserstoff zum Befüllen der Leitung da ist, dann sitzen die Kraftwerke ja am Ende auf dem Trockenen. Ja, und fehlt der Wasserstoff, dann wird man natürlich auch die Umstellung verschieben. Ja, und das kann dann dauern. Und dann verbrennen wir Erdgas bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiter. Ja, und damit treten wir alle Klimaschutzziele in die Tonne und bleiben dann auch lange für immer abhängig von diesem Erdgas.
Warum bist du so skeptisch, was den Wasserstoff anbelangt?
Es sind zwei Gründe. Erst einmal ist Wasserstoff, wie schon besprochen, extrem teuer. Das heißt, momentan gibt es noch gar keinen richtigen Markt. Ohne Markt kein Hochlauf. Das heißt, das Ganze wird sehr langsam nach oben gehen. Und außerdem sind die Strommengen gigantisch, die wir zur Wasserstoffherstellung dann brauchen.
Über welche Mengen reden wir denn da?
Naja, letztes Jahr haben Erdgaskraftwerke in Deutschland etwa 110 Terawattstunden, also 110 Milliarden Kilowattstunden an Erdgas verbrannt.
110 Terawattstunden. Wie viel ist denn das konkret und etwas bildlicher?
Ja, das ist ungefähr die gleiche Menge, die alle Windkraftanlagen, die wir derzeit an Land haben, im letzten Jahr an Strom erzeugt haben. Ja, und wenn du aus Strom Wasserstoff herstellen willst, dann hast du auch noch Verluste. Und dann will man ja die Zahl der Gaskraftwerke steigern. Das heißt, der Gasverbrauch könnte auch noch zunehmen. Das heißt, wir sprechen dann schon davon, dass man die Stromerzeugung aus Windkraft in Deutschland fast verdreifachen müsste, nur um den Gasbedarf der Gaskraftwerke über grünen Wasserstoff zu decken. Na, da sollte man doch mal mit den Herren Söder und Aiwanger in Bayern reden, die sich mit Händen und Füßen gegen Windkraftanlagen wehren. Dabei sind sie dann ganz große Wasserstofffans, erklären aber gar nicht, wo der Wasserstoff herkommen soll. Windräder in Bayern auf alle Fälle ausreichen sollen es nicht sein. Ja, und dann kommt noch der Wasserstoffbedarf der Industrie dazu. Der ist natürlich auch nochmal deutlich größer als der Bedarf der Gaskraftwerke.
Die benötigten Mengen werden wir vermutlich in Deutschland nicht herstellen können. Aber trotzdem erstaunlich, dass sich ausgerechnet Frau Reiche jetzt auch noch mit dem Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik Zeit lassen möchte. Entweder will sie noch richtig lange weiter Erdgas verwenden oder sie setzt voll auf den Import von grünem Wasserstoff. Aber gut, viele Fachleute gehen auch davon aus, dass künftig ein größerer Anteil des benötigten Wasserstoffs importiert werden muss.
Ja, aber natürlich musst du ihn dann halt irgendwo anders herstellen und dann brauchst du natürlich trotzdem gigantische Mengen an solaren Windkraftanlagen, aber natürlich irgendwo anders. Außerdem halt große Mengen an Süßwasser und für den Transport viele Schiffe und neue Hafenanlagen und das im besten Fall in 10 oder 15 Jahren. Da müsste man mal langsam anfangen, im großen Stil zu bauen, so mit ein paar Absichtserklärungen, na, da kommt man am Ende nicht wirklich weit.
Ich merke, du glaubst nicht wirklich an den Sinn der von Frau Reiches geplanten Gaskraftwerken und auch nicht an den schnellen Erfolg von grünem Wasserstoff.
Nee, definitiv nicht.
Und was würdest du der Bundesregierung vorschlagen? Irgendwie müssen wir doch mit der Energiewende vorankommen. Am Ende werden wir die Gaskraftwerke doch brauchen, das hast du doch vorhin auch gesagt. Also wie sollte es dann nun deiner Ansicht nach erfolgreich ablaufen?
Also erstmal müssen wir den Ausbau der Solar- und Windenergie deutlich beschleunigen. Bauen, bauen, bauen. Wenn Frau Reiche sagt, wir brauchen neue Gaskraftwerke und sollten uns beim Ausbau der Solar- und Windkraft mehr Zeit lassen, dann passt das einfach absolut nicht zusammen.
Mit ihrem Realitätscheck streut sie in dem Bereich natürlich permanent Unsicherheiten. Aber hat sie auch konkrete Zahlen genannt, wie viel sie weniger bauen möchte?
In den letzten Wochen nicht, aber letztes Jahr im November, als sie noch keine Ministerin war, da hat sie einen Beitrag dazu auf LinkedIn gepostet. Da hat sie eine Studie begrüßt, die das Ausbautempo bei der Photovoltaik und der Windkraft drastisch reduzieren wollte. Bei der Photovoltaik war da eine Reduktion der Ausbauziele für das Jahr 2035 um 40% im Gespräch, also fast die Hälfte. Wenn das so käme, dann wäre das der Enthauptungsschlag für die deutsche Solarbranche. In der Solar- und Windbranche sollte man sich also schon mal richtig warm anziehen.
Kann man das noch irgendwo nachlesen?
Leider nein, der LinkedIn-Beitrag wurde vor kurzem wieder gelöscht.
Vielleicht ist ihr aufgefallen, dass die Aussage doch nicht ganz so klug war?
Ja, oder sie wollte sich weniger angreifbar beim Durchsetzen der Gaskraftwerke machen. Zwischen den Zeilen kann man ja bei ihren aktuellen Aussagen durchaus entnehmen, dass das Tempo beim Ausbau der Solar- und Windenergie bei ihr, ich sag mal, nicht höchste Priorität hat, um das mal positiv auszudrücken.
Okay, das ist irgendwie absurd. Um unabhängig zu werden und unsere Klimaschutzziele einhalten zu können, brauchen wir viel mehr Solar- und Windenergie, sagst du. Ist erstmal logisch. Je mehr Photovoltaik- und Windkraftanlagen wir haben, desto seltener müssen wir am Ende Gaskraftwerke laufen lassen und desto unabhängiger werden wir von Importen.
Richtig, und im nächsten Schritt, da müssen wir die Netze ausbauen und intelligenter machen und dann brauchen wir richtig Tempo beim Ausbau von Batteriespeichern. Da brauchen wir jetzt den Turbo. Das heißt, wenn man Flüssiggasterminals in einem Jahr bauen kann, dann kann man doch auch große Mengen an Batteriespeichern in der Zeit errichten. Die Investorinnen und Investoren, die sind da. China kann billig richtig große Mengen an Batterien liefern. Ja, und wo hakt es wieder mal? An den Genehmigungen und an den Netzanschlüssen. Das sollte jetzt bei Frau Reiche Priorität Nummer 1a haben.
Warum findest du die Batteriespeicher so wichtig?
Weil wir bei der Energiewende zwei Probleme haben. In der Dunkelflaute, da haben wir schon drüber geredet, da fehlt uns der Strom. Dafür sind am Ende die Gaskraftwerke durchaus gedacht. Aber wenn wir viel Wind und viel Sonne haben, dann ertrinken wir schon bald im Überschussstrom. Den bekommen wir momentan gar nicht weg und da können uns auch gar keine Gaskraftwerke helfen. Das heißt, wir schmeißen weiter große Mengen an Solar- und Windstrom weg von Anlagen, die wir neu bauen. Das ist doch Quatsch. Gaskraftwerke helfen da nicht heute und auch nicht in 20 Jahren. Und dafür brauchen wir Speicher. Und Batteriespeicher sind heute die billigste und sinnvollste Lösung.
Aber Batteriespeicher können den Strom doch nur für wenige Stunden speichern. Das reicht doch nicht für die Dunkelflaute, wenn im Winter über mehrere Tage der Strom knapp ist.
Na, kurzfristig kommen wir da schon relativ weit, nämlich die hohen Strompreise in der Dunkelflaute, die hatten wir ja nur über wenige Stunden, nicht über Tage oder Wochen. Das heißt, davon würden wir mit den Batteriespeichern erstmal sehr schnell runterkommen. Aber klar, wollen wir irgendwann komplett klimaneutral werden, also auch über längere Dunkelflauten uns komplett mit erneuerbaren Energien versorgen, dafür muss dann natürlich noch was anderes kommen.
Und was soll jetzt noch passieren? Der Aufbau von Wasserstofferzeugung, also der Bau von Elektrolyseuren?
Ja, natürlich, das muss man jetzt auch im großen Stil anreizen. Wasserstoff, den werden wir am Ende einfach brauchen.
Also Elektrolyseure subventionieren?
Ja, na klar, einen echten Markt für Wasserstoff gibt's nicht. Das haben wir ja gerade erläutert. Und wir brauchen am Ende ja den Wasserstoff für die Industrie, aber auch für die Dunkelflaute für wenige Stunden im Jahr. Das heißt, diesen Markt, den müssen wir voranbringen. Und wenn wir dann in absehbarer Zeit wirklich mal ordentliche Mengen an Wasserstoff haben, ja dann können wir wirklich über Gaskraftwerke reden und die auch bauen, aber nur solche, die dann reinen Wasserstoff verbrennen können. Dann sparen wir uns auch die Umrüstung der Kraftwerke von Erdgas auf Wasserstoff und damit auch wiederum unnötig hohe Kosten.
Aber dieser Wasserstoff wird doch auch noch sehr teuer sein.
Ja klar, da wird sich auch nicht so viel dran ändern. Darum müssen wir dafür sorgen, dass diese Gaskraftwerke nur wirklich wenige Stunden im Jahr laufen. Also nochmal, viel Solar, viel Wind, viele Batterien und intelligente Netze und nicht über eine Drosselung des Ausbaus nachdenken. Das ist absurd. Und bleibt dann der Strom in einigen Stunden im Jahr sehr, sehr teuer, dann ist das auch erstmal gar nicht schlimm, denn die paar Stunden hohen Strompreise bringen uns nicht um, aber die geben dem Markt einfach Signale, dann auch die Lösungen wie die Batterien viel schneller umzusetzen.
Und wenn das nicht schnell genug geht und wir vorher schon die Kohlekraftwerke abschalten?
Na, dann muss man halt auch nochmal darüber reden. Wenn wir richtig Tempo beim Ausbau der Solar- und Windenergie machen, dann laufen die Kohlekraftwerke am Ende nur noch sehr, sehr wenige Stunden im Jahr. Die Menge an Kohle, die dann noch verbrannt wird und auch die Menge an Kohlendioxid, die dabei entsteht, die sind dann am Ende sehr begrenzt. Das ist doch allemal besser, als sich viele Jahre weiter ans Erdgas zu ketten und am Ende Tempo beim Ausbau der solaren Windenergie rauszunehmen, damit die Erdgaskraftwerke weiter noch lange Geschäft machen können.
Die Kohlekraftwerke haben noch einen Vorteil. Erdgas ist ein hochriskanter Energieträger. Beim Import haben wir enorme Abhängigkeiten und sind extrem angreifbar. Das Problem würden Kohlekraftwerke in der Übergangszeit reduzieren. Aber wir müssen wirklich dafür sorgen, dass die Kohlekraftwerke nur wenige Tage im Jahr gebraucht werden, um die Umwelt- und Klimaschäden klein zu halten. Und so richtig mehrheitsfähig wäre der Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke nicht, auch wenn es hierbei nur um wenige Jahre geht.
Ich denke, am endgültigen Kohleausstieg bis 2038, da brauchen wir gar nicht dran zu rütteln. Und das ist ja auch das Jahr, was wir beschlossen haben. Und wenn wir bis dahin nicht mit der Erzeugung von Wasserstoff richtig vorangekommen sind und damit auch die Wasserstoffkraftwerke nicht betreiben können, ja, dann brauchen wir über das Einhalten unserer Klimaschutzziele sowieso nicht mehr wirklich zu diskutieren. Ob wir allerdings schon 2030 flächendeckend aus der Kohle rauskommen, na, da kann man, glaube ich, getrost jetzt ein Fragezeichen dran machen. Dafür haben wir bei der Energiewende in den letzten Jahren einfach viel zu viel getrödelt. Außerdem hat sich die weltpolitische Lage geändert. Vor 5 Jahren war Erdgas noch kein Risikoenergieträger wie heute.
Prima, dann haben wir heute hoffentlich ein wenig Licht ins Dunkeln der Gaskraftwerke gebracht. Und wir haben erläutert, warum Klimaschützer gute Gründe haben, die Erdgaspläne der Bundesregierung kritisch zu sehen.
Genau, es gibt gute und es gibt böse Gaskraftwerke. Die guten, die laufen mit grünem Wasserstoff, die bösen mit dem Hochrisikoenergieträger Erdgas. Wenn wir das verinnerlichen, dann können wir eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht der Erdgaslobby nicht auf den Leim. Wenn Sie aus angeblichem Interesse an Klimaschutz oder vermeintlich niedrigeren Energiepreisen für viele neue Erdgaskraftwerke trommeln, Ihnen geht es nur um die eigenen Gewinne. Wenn wir weiter die extrem klimaschädlichen Methanverluste unter den Tisch fallen lassen und keinen schnellen und belastbaren Exitplan aus der Erdgasnutzung haben, bringen uns die Erdgaskraftwerke nur in neue Abhängigkeiten und stellen darum ein großes Risiko in unserer Energiesicherheit dar. Die Zusammenhänge sind recht komplex, aber wir haben heute einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion geliefert. Sprecht mit euren Abgeordneten und verhindert, dass wir bei der Energiewende schon wieder die falschen Schritte einleiten.
Und empfehlt unseren Podcast weiter, damit wir die nötigen Diskussionen über die nächsten Schritte zur Energiewende in einer breiten Öffentlichkeit führen. Gerne könnt ihr auch auf YouTube in den Kommentaren weiter diskutieren, aber nur sachlich und ohne Beleidigungen und Angriffe. Alles andere wird gelöscht. Gebt uns gerne ein Like, setzt die Glocke, um unseren nächsten Podcast oder die nächsten YouTube-Videos nicht zu verpassen und abonniert unseren Kanal auf einer der Podcast-Plattformen oder auch auf YouTube. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.
Tschüss auch von mir.